Geld und Leben, der Finanzpodcast der Oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher.
Schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen bei der 63. Ausgabe meines Podcasts Geld und Leben. Hauptsache gesund lautet eines der kürzesten Sprichwörter unserer Zeit und Gesundheit ist eines der obersten Ziele jedes Menschen. Sie zu erhalten und im Falle einer Erkrankung zu heilen, ist eine Aufgabe für die Gesellschaft. Entsprechend emotional wird darüber diskutiert, vor allem wenn es darum geht, unser Gesundheitssystem zu finanzieren. Heute stellen wir die Frage, was wir uns im Gesundheitssystem noch leisten können. Mein Gast dazu ist der Dekan der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der JKU, Gerald Bruckner. Er ist einer der führenden Wissenschaftler im Bereich der Gesundheitsökonomie und ich freue mich, dass Sie heute da sind, Herr Bruckner.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Bruckner, wir wollen nicht alles krank reden, daher beginnen wir mit dem Positiven. Worin hebt sich Österreichs Gesundheitssystem positiv von dem anderer Staaten ab?
Also es ist immer noch so, dass wir im internationalen Vergleich und Kontext gut dastehen. Wir haben immer noch geringere Wartezeiten auf medizinische Behandlungen im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben eine nach wie vor exzellente Versorgung, insbesondere auch im Notfallbereich. Wir haben international gesehen eine hohe Ärztedichte. Wir haben eine Verfügbarkeit der Leistungen. Wir haben vor allem auch, was ganz wichtig ist, was viele andere Länder nicht mehr haben, die sogenannte Erst-, Zweit- und Drittmeinung, die wir einholen können. Also wir können uns relativ frei im Gesundheitssystem bewegen. Das hat auch Nachteile, werden wir später besprechen. Aber im Sinne unserer Kultur, die wir sozusagen hier mitnehmen im Gesundheitssystem, ist das schon etwas, was man auch positiv beurteilen kann und vielleicht auch muss.
Man hat das Gefühl, gerade wenn es um Notfälle geht, ist Österreichs System auch nicht so schlecht aufgestellt.
Ja genau, das ist eindeutig so. Also immer wieder haben wir jetzt auch Themen, Wartezeiten bei elektiven Eingriffen, die nehmen zu, das stimmt auch. Aber wenn es um Akutfälle geht, wenn es um Notfallbehandlung geht, dann glaube ich, ist unser Gesundheitssystem richtig gut aufgestellt.
Aber dieses System kostet sehr viel Geld. Österreich hat 2024 57,8 Milliarden für Gesundheit ausgegeben. Davon entfielen 3/4 auf die öffentliche Hand. Der Anteil der privaten Aufwendungen ist etwas gestiegen. Stimmt dieser Eindruck?
Da muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Als Anteil an den gesamten Ausgaben sind die privaten Zahlungen allenfalls ganz moderat angestiegen. Das heißt, die prozentuelle Aufteilung ist über mehrere Jahre relativ konstant. Aber natürlich insgesamt wachsen die Gesundheitsausgaben, auch die privaten Ausgaben. Und wir haben natürlich auch das Gefühl, dass wir mehr und mehr auch aus der eigenen Tasche beitragen. Dazu kommt natürlich, dass es schon Bereiche gibt, wo wir natürlich für unsere Gesundheit auch etwas tun, was vielleicht in den Statistiken nicht so zum Ausdruck kommt, wie wir das nennen, Over-the-Counter-Medikamente in Apotheken oder im sportnahen Bereich, wo wir Ausgaben tätigen, die auch irgendwie unserer Gesundheit zugutekommen. Aber die harten Facts in Bezug auf Ausgaben für Gesundheit sind, was privat und öffentlich betrifft, relativ konstant über die Zeit.
Aber im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt trotzdem deutlich gestiegen, weil wir waren einmal bei 9% vom BIP und jetzt sind wir bei 11,7%.
Sie haben völlig recht. Der Anteil am Bruttoinlandsprodukt ist angestiegen, er ist nicht dramatisch angestiegen, aber doch klarer Trend nach oben. Dann natürlich mit dem Ausreißer Covid. Und wir werden dann wahrscheinlich später auch noch ein bisschen darüber sprechen, was die Gründe dafür sind. Ich würde es jetzt nicht so dramatisch sehen, dass diese Quote in dem Ausmaß nach oben geht. Dennoch muss man dann natürlich darüber nachdenken, was sind denn die Treiber dieser steigenden
Gesundheit? Reden wir gleich über die Treiber. Was sind denn die Gründe, dass das so stark gestiegen ist?
Also ich sehe zunächst einmal zwei ganz klar ins Auge springende Gründe. Das erste ist unumstritten die Demografie. Also wir werden älter. Ich darf Ihnen als Beispiel nur für unser Bundesland nennen. Die Menschen, die über 65 Jahre alt sind, sind in unserem Bundesland in den letzten 20 Jahren um 42% gestiegen. Das gilt eigentlich über alle unsere Bezirke. Ich habe mir das auch im Detail ganz genau angeschaut. Diese demografische Veränderung bedeutet selbstverständlich ein deutlich steigendes Ausgabenniveau im Gesundheitsbereich. Je älter wir werden, umso höher sind die Gesundheitsausgaben. Ich möchte an dieser Stelle auch gleich darauf hinweisen, dass wir empirische Analysen gemacht haben. Wir können das genau beziffern, um wie viel die Ausgaben höher sind. Wenn Sie das mit den jüngeren Kohorten vergleichen, das ist wirklich dramatisch. Also diese Demografie, das möchte ich schon ganz klar sagen, ist der wahrscheinlich wichtigste Treiber der Ausgaben nach oben. Und das sieht man dann auch am Anteil am Bruttoinlandsprodukt. Zweiter Punkt, Fortschritt, medizinischer Fortschritt, Innovation, Technologie. Wir haben unglaubliche, wirklich unglaubliche Erfolge im Bereich der Behandlung von Erkrankungen. Denken Sie an die Onkologie, denken Sie an die Behandlung von kardiovaskulären Erkrankungen im Bereich der Pharmakologie. Also wirklich, ich hätte fast gesagt, Quantensprünge zum Teil. Die sind fantastisch. Volkswirte würden sagen, die Benefits für die Patientinnen und Patienten sind grandios, aber dennoch, diese Medikamente, diese modernen Behandlungsformen sind sehr, sehr teuer. Das heißt, wir haben dort auch eine wirklich dynamische Kostenentwicklung auf der technologischen Seite. Demografie plus das zusammen erhöht natürlich das Ausgabenniveau massiv.
Wenn man aber jetzt die Länder miteinander vergleicht und die Gesundheitsausgaben pro Kopf vergleicht, liegt Österreich auch im Spitzenfeld, ich glaube auf Platz 4 bei den OECD-Staaten. Genau. An der Spitze sind die Vereinigten Staaten, dann kommen noch einige andere, wie ich glaube Deutschland und die Schweiz. Das heißt, wir geben sehr viel Geld für Gesundheit aus im Vergleich zu anderen Ländern. Und doch wird kritisiert, dass das eine oder andere nicht stimmt. Und ist diese Kritik gerechtfertigt?
Ja, ich glaube, Sie haben einen Punkt, in dem Sie sagen, ich habe die positiven Dinge unseres Systems genannt. Ich habe gesagt, die Kosten steigen. Natürlich muss man dann auch als Gesundheitsökonom die Frage stellen, ist das alles effizient? Wir sind dann, und Sie haben es erwähnt, bei der Frage Ausgaben pro Kopf, wo wir tatsächlich im Vorderfeld sind. Ich habe es eingangs gesagt, zum einen kann man natürlich darüber diskutieren, dass wir eine gewisse Kultur entwickelt haben, dass wir diese Dinge als selbstverständlich voraussetzen. Ja, natürlich haben wir auch Effizienzthemen und Themen, wo es auch ökonomisch nicht so gut läuft. Da werden wir auch, glaube ich, noch zu sprechen kommen. Und ich möchte überhaupt nicht verhehlen, dass wir da und dort ökonomische Schwierigkeiten haben im Zusammenhang mit nicht effizienter Bereitstellung von Gesundheitsleistungen. Aber natürlich ist es so, dass ich schon glaube, dass die Effizienzpotenziale nicht so groß sind, dass wir nur da und dort eine Flurbereinigung machen müssten und alles ist in Ordnung. Also ich möchte schon dabei bleiben, dass die Demografie, die Technologie, diese Treiber schon massiv wirken, was nicht bedeutet, dass wir nicht darüber nachdenken sollen, wo es Ineffizienzen gibt und wo wir ökonomisch besser werden können.
Bleiben wir bei den Ineffizienten und den Potenzialen für eine ökonomische Verbesserung. Wenn man sich unser Gesundheitssystem ansieht, da gibt es extrem verschiedene Finanzierungsströme, Sozialversicherung, Krankenkassen und so weiter. Dann die Länder haben etwas zu zahlen, der Bund hat etwas mitzureden, die Gemeinden haben etwas zu sagen. Wie kann man diesen gordischen Knoten lösen und wie sehr beeinflusst er die Effizienz oder Nicht-Effizienz der Gesundheitssysteme?
Also ich zeige in meiner Vorlesung immer diese Grafik, die Sie gerade sozusagen verbal beschreiben. Es ist unglaublich, welche Finanzierungsströme wir haben und das ist natürlich alles undurchsichtig. Wir Ökonomen und Ökonominnen, wir argumentieren schon lange, dass wir so etwas brauchen wie eine Finanzierung aus einer Hand, weil es einfach Schnittstellenprobleme gibt. Beispielsweise niedergelassener Bereich wird von der Sozialversicherung sozusagen finanziert, stationärer Bereich wird organisiert, administriert von den Ländern. Die Sozialversicherung zahlt auch rein, aber dennoch haben wir hier zwei ganz unterschiedliche Player. Und an der Schnittstelle, die immer wichtiger wird in unserer Gesundheitsversorgung, haben wir dann das Problem, dass wenn du am Freitagnachmittag im niedergelassenen Bereich den Arzt oder die Ärztin nicht mehr erreichst und dann in die Spitalsambulanz gehst, dann gehst du nicht nur in eine andere Einrichtung, sondern du wechselst auch den Finanzier. Das bedeutet, dass plötzlich wer anderer für die Finanzierung zuständig ist. Wenn du dann zwei Units hast, die unterschiedlich voneinander planen und nicht ausreichend zusammenarbeiten, dann hast du das Problem einfach, dass du keine gute Planung machen kannst im Sinne der gesamten Gesundheitsversorgung. Dann bleiben wir de facto immer ein bisschen isoliert, einmal niedergelassen, einmal stationär. Und diese Schnittstellenthematik ist zum Beispiel eine ganz große Ineffizienz, die ich sehen würde. Eine andere Ineffizienz ist auch die, dass wir die Menschen nicht zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort behandeln. Das heißt, ich habe es am Beginn als Vorteil genannt, die Menschen können sehr viel frei wählen in unserem Gesundheitssystem, sind aber dennoch ein Stück weit alleine gelassen im Dschungel der gesamten Versorgung. Und das bedeutet natürlich, dass wir nicht immer den effizienten Ort finden, wo die Menschen behandelt werden sollen.
Mhm. Würde ein Selbstbehalt die Ströme besser regeln?
Das ist eine interessante Geschichte. In der Literatur ist es relativ klar, Selbstbehalte wirken dann, wenn sie relativ hoch sind. Das bedeutet, du brauchst, wie wir Volkswirte sagen, einen ordentlichen ökonomischen Anreiz, dass Menschen dann sozusagen sich lenken lassen. Wenn allerdings diese Selbstbehalte sehr hoch sind, dann hast du andererseits die Gefahr, dass bestimmte Gruppen von Menschen, vulnerable Gruppen, dann die Leistungen vielleicht nicht in Anspruch nehmen, weil sie sie nicht leisten können. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben ganz aktuell, weil die Debatte ja wieder ein wenig aufpoppt, uns das noch einmal angeschaut und wir haben so Simulationsrechnungen gemacht, was denn in Oberösterreich passieren würde, wenn wir wieder eine Ambulanzgebühr, die wir ja schon einmal hatten, irgendwie einführen würden. Und da sieht man dann sofort, wenn man auch in die historischen Unterlagen sieht, jede Gebühr, die bei uns eingeführt war, hatte zahlreiche Ausnahmen. Wer wird ausgenommen von einer Spitalsambulanzgebühr? Kinder, Leute, die mit einer Überweisung hinkommen, Leute, die wieder einbestellt werden von der Ambulanz selbst. Das heißt, wir haben immer sofort auch wieder diese Themen, wer wird ausgenommen, und am Ende des Tages siehst du dann, dass wenn du solche Steuerungsinstrumente einführen willst und wenn sie wirken sollen, dann darfst du wenige Ausnahmen machen. Aber wenn du die Ausnahmen nicht magst, dann hast du wahrscheinlich ein politisches Thema. Mhm. Also ich bin zumindest ein bisschen skeptisch, ob diese Lenkung wirklich sehr, sehr gut über diesen Weg funktioniert. Vielleicht wären Triage-Lösungen zumindest als Ergänzung eine gute Geschichte.
Gibt es Untersuchungen, wie hoch ein Selbstbehalt sein müsste, damit einen ökonomischen Anreiz haben würde?
Da gibt es Untersuchungen. Man kann es nicht pauschal beantworten. Es hängt komplett davon ab, um welche Leistungen es geht. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, aus eigener Forschung wissen wir das, wenn du das Verhalten steuern möchtest im Sinne von, du möchtest eine Person zum Beispiel zu einer Impfung bringen, du möchtest eine Person motivieren, eine Vorsorgeuntersuchung zu machen, zum Arzt zu gehen. Diese Art der One-Shot-Anreize, wie wir sagen, die funktionieren eigentlich recht gut. Was ganz schlecht funktioniert ist, Anreize zu verwenden, so dass das Verhalten der Menschen dauerhaft sich verändert.
Mhm. Ein anderer Kritikpunkt am Gesundheitssystem ist, dass wir zunehmend eine Zweiklassenmedizin bekommen. Jetzt stelle ich die Frage, erstens, haben wir eine? Und zweitens einmal, ist es nicht notwendig, eine Art Zweiklassenmedizin zu haben, weil die Privatkrankenversicherten ja einen wesentlichen Beitrag zum Gesundheitssystem liefern?
Genau, also manche sprechen von einer Zweiklassenmedizin, andere sprechen von einer Drei- oder mehr Klassenmedizin, wo auch noch einmal die herausgegriffen werden, die überhaupt selbst direkt sofort gewissermaßen aus der eigenen Tasche bezahlen. Ich meine, wenn du das Versicherungssystem ernst nimmst, dann ist schon auch irgendwie klar, dass die Menschen, die sich gegen gewisse Risiken versichern, dann auch erwarten, dass sie bestimmte Leistungen bekommen, die sie sonst nicht bekommen würden. Wir haben natürlich ein politisch ganz heikles Thema im Zusammenhang mit der unter Anführungszeichen Klassenmedizin. Stichwort Wartezeiten und diese Dinge. Gibt es die wirklich? Wir wissen ja, und Sie wissen das auch, dass ja die Zusatzversicherung für die Spitäler eigentlich nur bedeutet freie Arztwahl und eine bessere Unterbringung sozusagen. Anekdotisch hört man immer wieder, das ist wissenschaftlich ganz schwer in den Griff zu bekommen, dass es dann schon auch andere Annehmlichkeiten einer Zusatzversicherung gibt. Aber den Punkt, den Sie angesprochen haben, den möchte ich als Gesundheitsökonom unbedingt ansprechen. Ich bin ein Verfechter, dass wir privat versicherte Patientinnen und Patienten in den öffentlichen Häusern behandeln. Das ist nämlich tatsächlich so, dass es eine Querfinanzierung in den Häusern auch gibt, von den Sonderklasse-Patientinnen zu jenen, die in der allgemeinen Klasse versichert sind. Wir brauchen das alleine schon auch, um die Anreize zu schaffen, dass wir richtig gute Ärzte und Ärztinnen dann auch in den öffentlichen Krankenhäusern haben.
Mhm. Wenn man sich die Diskussion der vergangenen Tage und Wochen anschaut, kann man als geübter Österreicher nur den Kopf schütteln. Da streiten Wien und Niederösterreich darüber, ob in Wiener Krankenhäusern niederösterreichische Bürgerinnen und Bürger und Patienten operiert werden können. Und dann werden Operationen abgesagt wegen des unterschiedlichen Wohnsitzes. Alle zahlen ins gleiche System ein über die Sozialversicherung und trotzdem gibt es solche kleinbürgerliche Streitigkeiten. Was sagt der Ökonom dazu?
Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin natürlich als jemand, der immer den Blick von oben auf das Ganze hat, schon auch ein wenig verwundert. Aber es hängt natürlich damit zusammen, wie Sie selber zuerst gesagt haben, dass wir diese verschiedenen Finanzierungsströme und Zuständigkeiten haben, dass die einzelnen sozusagen Träger immer Sorge haben, sie bezahlen was sozusagen von den anderen finanziert wird. Also das kann ich jetzt pragmatisch durchaus nachvollziehen, dass man diese Themen hat. Aber was ich gar nicht nachvollziehen kann, und das geht zurück auf mein Eingangsstatement, wir haben so große Themen im Gesundheitssystem mit, wie ich schon sagte, mit der Demografie, mit der Kostenentwicklung insgesamt, die eigentlich die wichtigsten Punkte sind. Also es kann nicht sein, dass es uns nur darum geht, ob wir die Kompetenzen beim Bund haben, in den Ländern haben. Ja, das sind wichtige Themen, das will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber die großen Themen gehen nicht weg. Letzter Punkt noch einmal, wenn ich darf, zur Demografie. Ich hatte Ihnen gesagt, dass das so dramatisch zugenommen hat. Die Prognosen für die nächsten 20 Jahre sagen uns dieselbe Dynamik noch ein zweites Mal voraus. Das heißt, das, was wir in den letzten 20 Jahren hatten, haben wir in den nächsten 20 Jahren noch einmal. Und das sozusagen erzeugt diesen ganz großen Druck. Noch einmal, ich will die anderen Dinge nicht kleinreden, aber es ist schon sehr viel klein-klein und sehr viel politische Auseinandersetzung und die großen Themen gehen wir zu wenig an.
Es wird sehr viel Geld bei uns verwendet, um die Leute zu heilen, um ihnen zu helfen mit Medikamenten, mit Operationen. Der Präventionsbereich ist aber sehr überschaubar. Also wenn man sich zum Beispiel anschaut, was an Prävention bezahlt wird und was an Heilungskosten bezahlt wird, ist eine große Diskrepanz. Müsste man nicht hier die Zahlungsströme umleiten oder anders denken?
Ja, also grundsätzlich ja. Der erste Reflex ist natürlich genauso, wie Sie das andeuten, mehr Prävention. Ich habe mich sehr intensiv in den letzten Jahren mit Prävention beschäftigt. Da muss man übrigens unterscheiden, primäre und sekundäre Prävention. Also primäre Prävention, Lifestyle-Fragen, Ernährung, Sport, Rauchen, Trinken und sekundäre Prävention, Vorsorgeuntersuchungen, Screenings und Ähnliches. Wenn man dann wissenschaftlich hinschaut, entsteht relativ schnell ein differenziertes Bild. Die Prävention ist selbstverständlich sehr wichtig und sehr gut für die Menschen im Sinne ihrer Gesundheit. Das ist ja überhaupt keine Frage. Die Prävention ist schon weniger effektiv, wenn es um Kosteneinsparungen geht. Also die meisten Arbeiten, die ich kenne, sprechen genau das an. Prävention ist nicht ein Kostensenkungsprogramm im Gesundheitssektor. Und wenn Sie wissen wollen, warum das so ist, weil Prävention, wenn sie denn gut funktioniert und die Menschen gesünder werden, dann werden sie auch älter. Es gibt aber sozusagen den empirischen Befund, dass auch wenn die Menschen älter werden, der Großteil der Gesundheitsausgaben am Ende des Lebens entsteht. Das heißt, die Leute werden älter, aber Ausgaben werden dann auch nach hinten geschoben. Das bedeutet, ein ganz großer Anteil aller Gesundheitsausgaben eines Menschen finden im letzten Lebensjahr statt. Ja? Du hast immer ein letztes Lebensjahr. Und das ist genau ein bisschen die Diskrepanz, die wir sehen. Also Prävention, richtig gut für die Gesundheit der Menschen, kann man nur unterstützen. Für die Kosteneinsparungen bin ich mir nicht ganz so sicher, ob die Erwartungen, die wir so im Durchschnitt haben, auch wirklich zu erfüllen sind. Letzter Punkt, wenn ich darf, zur Prävention. Da haben wir selber geforscht dazu. Wir sagen das so schön, Prävention. Ich möchte darauf hinweisen, wie schwierig es ist, die Menschen in der Primärprävention zu einem besseren sozusagen Lifestyle zu bringen. Das ist unglaublich schwierig. Fast alle Konzepte sind gut gemeint, funktionieren am Ende des Tages nicht. Was musst du tun, dass Menschen gesünder leben, ist wissenschaftlich nicht wirklich beantwortet, wie das geht. Alle Maßnahmen, die man kennt, auch von der ökonomischen Seite, wie ich schon sagte, funktionieren kurzfristig relativ gut, langfristig fallen ganz, ganz viele Menschen wieder in die alten Muster zurück.
Davon kann ich auch ein Lied singen. generell eine Frage an den Ökonomen. Gesundheit ist ja kein Gut wie ein Backerl Essen oder ein Auto, sondern ein sehr sensibles Gut. Kann man Gesundheit und Betriebswirtschaft überhaupt unter einen Hut bringen?
Ja, ich glaube, man kann und man muss. Erstens einmal haben Sie völlig recht. Gesundheit ist ein ganz besonderes Gut. Das möchte ich auch noch einmal gesagt haben, weil Sie mich eingangs fragten, sozusagen über die Treiber. Ja, auch die Präferenzen der Menschen für Gesundheit haben sich verändert und sind angestiegen. Auch das ist sozusagen ein Argument, warum die Gesundheitsausgaben steigen. Also, wir haben eine Präferenz für Gesundheit. Gesundheit ist ein besonderes Gut und dennoch ist es ein Gut unter vielen anderen, die für unsere Lebensführung auch wichtig sind. Das bedeutet, es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auch Ökonomie mitzudenken, Volkswirtschaft mitzudenken, Betriebswirtschaft mitzudenken. Das heißt, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, es gibt, was die Kosten betrifft, keinen Deckel nach oben. Wenn wir sagen, Gesundheit ist das wichtigste Gut, na dann geben wir alles für Gesundheit aus. Würde natürlich jeder Mensch sagen, nein, das tun wir nicht. Auch wenn es ein besonderes Gut ist, müssen wir schauen, dass es möglichst effizient, effektiv und gleichzeitig auch gerecht angeboten wird.
Jetzt haben wir am Anfang von den vergleichsweise hohen Gesundheitsausgaben Österreichs gesprochen im Vergleich zu anderen Ländern. Gibt es aus Ihrer Sicht Länder, die, was die Gesundheit und die Gesundheitsökonomie betrifft, vorbildhaft arbeiten?
Also natürlich gibt es unterschiedliche Länder, die machen das eine, das andere besser. Immer wieder genannt werden die Niederlande, immer wieder genannt wird Dänemark und Skandinavien. Ja, die werden sicher in einzelnen Bereichen Dinge besser machen, aber ich möchte darauf hinweisen, vieles von dem, was sie anders machen oder besser, je nachdem, hat etwas mit Kultur zu tun. Also zum Beispiel im skandinavischen System bist du viel weniger intensiv unterwegs. Was ich damit sagen will, ist, dass die Leistungsniveaus auch geringer sind. Wir haben die Vorstellung natürlich, dass wenn es Probleme gibt, wenn wir sozusagen mit Beschwerden, sagen wir, in eine Spitalsambulanz gehen, dass relativ schnell die gesamte Maschinerie anläuft. Ja? Das ist in den skandinavischen Ländern ganz anders. Du siehst relativ lange keinen Arzt und keine Ärztin. Am Beginn siehst du sehr gut geschultes Pflegepersonal. Das beginnt sehr niederschwellig und geht dann erst peu à peu nach oben. Ich habe das auch selber in der Familie erlebt während meines Forschungsaufenthalts in Stockholm. Das musst du auch aushalten, dass du mit einer Beschwerde kommst und nicht sofort MRT, CT, Ultraschall, alles gemacht wird. Ja? Und dass es sozusagen wirklich niederschwellig beginnt, das ist ein wichtiger Punkt. Dann auch sozusagen diese von mir schon angesprochene freie Wahl, dass du selber sagen kannst, jetzt gehe ich zu dem Arzt, zu der Ärztin, ich kann Fachärzte auch sozusagen ohne Überweisung aufsuchen. Auch das sind wir gewohnt, das kostet natürlich Geld. Und dann muss man schon auch sagen, als Gesundheitsökonom, und ich möchte hier nicht arrogant wirken oder so, aber natürlich bieten wir viele Leistungen in unserem System an, wo man sich ehrlicherweise die Frage stellen muss, hat es diese Leistung in der Intensität wirklich gebraucht? Also wenn du heute, was wir beide ja auch tun, Sport betreibst und es zwickt im Knie und so weiter, dann gehen wir heute relativ selbstverständlich davon aus, dass wir dann MRT im Knie bekommen und das auch sozusagen über die öffentliche Hand entsprechend finanzieren können. Also da ist auch eine Kulturfrage damit verbunden, aber all along werden wir uns vielleicht diesen Kulturfragen auch stellen müssen.
In Deutschland wird darüber diskutiert, die Zahnarztbehandlungen generell von der Sozial- und Krankenversicherung auszunehmen, sodass man alles selbst bezahlen muss. In Österreich sind wir noch nicht so weit, aber beim Zahnarztbesuch doch ein gutes Stück, weil fast alle Leistungen, die etwas mit Qualitätsverbesserung zu tun haben, sind aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Wird der Trend in diese Richtung weitergehen, Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube, der Trend wird in diese Richtung weitergehen. Ich glaube aber und muss auch sagen, dass ich das hoffe, dass jetzt allgemeine Zahnarztleistungen schon nach wie vor im Katalog des öffentlichen Gesundheitssystems auch so bleiben. Ich habe gerade unlängst diese Diskussion mit einem befreundeten Zahnarzt geführt und der hat mir schon bestätigt, dass es diesen sozioökonomischen Unterschied, wie wir Ökonomen sagen, gibt. Das heißt, dass wenn du sozusagen auch einfache zahnärztliche Leistungen dann sozusagen privat finanzieren müsstest oder ausschließlich privat finanzieren müsstest, dass dann die Sorge schon sehr groß ist, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen dann eben diese Leistungen nicht in Anspruch nehmen würden. Aber Sie haben ja völlig recht, alles, was über den Standard hinausgeht im Bereich der zahnärztlichen Versorgung, ist ja überwiegend schon auch privat zu bezahlen.
Zum Abschluss, Herr Bruckner, wenn man jetzt ansetzen müsste ad hoc beim Gesundheitssystem, was wären die dringendsten Maßnahmen, die Sie empfehlen würden?
Also zum einen würde ich glauben, dass wir der Bevölkerung offen kommunizieren müssen und sollten, die von mir angesprochenen Themen, Demografie und so weiter, dass die ernsthaft ein Thema sind. Also wir geben im Moment pro Person in unserem Land 6.300 Euro im Jahr für Gesundheitsversorgung aus. Das Geld muss woher kommen? Also diese Informationsfrage, die würde ich jedenfalls angehen, weil ich glaube, die Leute verstehen das, dass wenn wir so rapide älter werden, wir ein Problem bekommen. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass wir eine bessere Patientenlenkung brauchen. Ja? Es muss uns gelingen, sozusagen die Menschen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu behandeln. Wir brauchen bessere Triage-Systeme. Denken Sie an die Spitalsambulanzen. Ich höre von allen Krankenhausbetreibern hier in unserem Bundesland, dass ein riesengroßer Anteil der Patienten und Patientinnen, die eine Ambulanz aufsuchen, eigentlich diese nicht aufsuchen sollten. Dort müssen wir noch stärker als bisher das sogenannte Manchester-Triage-System anwenden, dass wir dann auch den Mut haben müssen, Leute, die sozusagen dort sind und nicht dort sein sollten, dann umzulenken in andere Behandlungspfade. Also ich glaube, das ist etwas, was man unbedingt auch braucht. Und ich glaube, wir werden uns schon auch ein Stück weit daran gewöhnen müssen, dass wir in Bezug auf die Leistungen, die wir in Anspruch nehmen, auch ab und an, glaube ich, Abstriche werden machen müssen. Anders ausgedrückt, wir können das Niveau, das wir so gewohnt sind, gegeben die Rahmenbedingungen, in diesem Ausmaß nicht weiterfinanzieren.
Herr Bruckner, dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Gespräch. Danke für Ihre aufrüttelnden und aufklärenden Worte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Ihnen möchte ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich hoffe, Sie sind auch bei der nächsten Ausgabe von Geld und Leben wieder dabei und ich hoffe, dass Sie dass Sie gesund bleiben. Auf Wiederhören.
Dankeschön.
Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über eure Nachrichten an podcasts@nachrichten.at. Folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und kennt ihr schon unsere anderen Podcasts? Schaut doch mal nach auf nachrichten.at/podcasts. Bis zum nächsten Mal.